ich habe euch zum Anfang dieser Predigt einen Satz mitgebracht und ich muss mich jetzt stark konzentrieren und ihr auch, also lausche auf. Die Implementierung einer komplexen, mehrschichtigen Architektur mit verteilten Komponenten mittels eines Service-Oriented Designs, welches auf einer hybriden Cloud-Infrastruktur basiert und die Anwendung von kontinuierlicher Integration und Deployment sowie die Verwendung von containerisierten Anwendungen unterstützt, erfordert eine sorgfältige Planung und Durchführung von Performance-Tests unter Berücksichtigung von Aspekten wie Latenz, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit. Hand hoch, wer von euch hat diesen Satz verstanden? Ich auch nicht, alles gut. Das ist ein Satz, den ich aus dem Internet rausgezogen habe, aus der ganzen Informatikwelt. Ganz neu für mich. Ich verstehe so ungefähr jede dritte Vokabel. Und so ähnlich muss es manchmal Leuten gehen, denke ich, die keinen Bezug zu Gott und Kirche haben, wenn wir so fromme Vokabeln benutzen, wie Lamm Gottes, Buße, Evangelium oder Sünde. Ich meine, ich bin Gemeindekind, ich bin in der Gemeinde groß geworden, meine Eltern haben mich von klein auf mit in den Gottesdienst genommen. Ich habe so alles mitgenommen an frommen Sachen, die es so gibt, Kindergottesdienst, christliche Freizeiten. Und selbst ich tue mich manchmal schwer damit, diese frommen Vokabeln so wirklich in ihrer Tiefe zu verstehen und zu definieren. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Es ist aber unglaublich wichtig, dass wir verstehen, was wir da sagen, wenn wir so fromm und nett daherreden. Wir müssen die Bedeutung und die Hintergründe von diesen Wörtern kennen. Denn wie sonst sollen wir denn von unserem Glauben an Jesus und von Jesus selbst von Leuten erzählen, so dass sie es verstehen? Ich möchte in der nächsten Zeit mit euch diese frommen Begriffe oder einige fromme Begriffe anschauen, angefangen mit dem Wort Sünde. Wir wollen wirklich eintauchen und verstehen, wie die Bibel denn diese Begriffe füllt. Wir wollen uns gemeinsam die Frage stellen, was uns heute von Gott trennt. Also, was ist Sünde? In unserer Alltagssprache bezeichnet man das als Regelabweichung, ja, die man bereut, aber nicht so wirklich tragisch nimmt. Also quasi so eine Sünde, so eine Missbilligung mit Augenzwinkern. Wenn wir zum Beispiel über die Feiertage etwas zu großzügig in die Süßigkeitenschale gegriffen haben, dann waren wir der kleinen Sünde erlegen. Oder kleine und mittlere Vergehen im Straßenverkehr, die werden in Flensburg in der Verkehrssünderdatei festgehalten. Für schwerere Unfälle benutzt man dieses Wort eher nicht, dann hat wirklich jemand richtig Mist gebaut. Sünde kann auch was mit Geld zu tun haben, zum Beispiel, wenn ich mir ein sündhaft teures Kleid gekauft habe. Dumm nur, wenn die beste Freundin die neue Errungenschaft im Kleiderschrank als Modesünde bezeichnet. Wir haben also diesen Begriff überall in unserem Alltag. Aber im Gemeindekontext kennen wir den Begriff eher so als Übertretung von Gesetzen und Regeln. Jede Generation und Gemeindeprägung hat so andere Grenzen, was okay ist und was so gar nicht geht. Ich fordere dich heraus, bevor wir in diese Reihe starten, diese auswendig gelernten Antworten ein bisschen zurückzuhalten und offen zu sein, auf diese Reise zu gehen, Entdeckungsreisender zu sein und zu werden. Entdeckungsreisende wissen noch nicht genau, was sie finden werden und was sie erwarten können. Das unterscheidet sie von, ich nenne sie jetzt mal Pauschaltouristen, die genau wissen, was sie wollen. Sonne, Strand, Meer. Und sie wollen auch oft gar nichts anderes finden. Entdeckungsreisende wollen gerade finden, was sie noch nicht kennen. Sie sind offen für neue Entdeckungen. Sie sind nicht darauf festgelegt, alles gut zu finden, was sie finden. Aber sie wollen sich ein eigenes Bild machen und sie wollen nicht zu früh urteilen. Lieber zweimal hinschauen und sich überraschen lassen. Sie wollen das Typische sehen und sich vom Fremden überrascht werden. Was heißt das, wenn wir das übertragen auf unsere Entdeckungsreise, auf die wir gehen wollen? Es heißt vielleicht, dass du erstmal vergessen musst, was du über Sünde zu glauben scheinst, was dir als erstes den Kopf schießt, wenn du das Wort Sünde hörst. Gerade wenn du in der Gemeinde aufgewachsen bist und schon länger so als Christ dabei bist, versuch einmal, das alles erstmal abzulegen und dich einzulassen, auf diese Suche zu begeben, neu zu entdecken und Antworten zu suchen, die du nicht nur wiedergeben kannst, weil du sie 100-mal gehört hast von anderen Leuten, sondern Antworten, die du wirklich durchdacht und begriffen hast und die du auch in deinen eigenen Worten wiedergeben kannst und nicht nur in frommen Floskeln. Es ist schwer, Sünde kurz und knapp zu erfassen. Die Bibel kennt unterschiedliche Worte und Bilder für diese Lebensrealität Sünde, in der wir alle stecken. Paulus zum Beispiel sagt, wir sind unter die Sünde verkauft oder dass sie in uns wohnt, dass der Mensch ihr als Knecht dient oder Sünde wird verglichen als Schulden, die erlassen werden müssen. Sünde wird verdeutlicht als Schmutz, der bereinigt werden muss. Sünde kann auch als Krankheit erscheinen, die Heilung bedarf. Sünde wird beschrieben als Schuld, als Misstrauen, als Maßlosigkeit, als Verführung und als Zielverfehlung. Jeweils steht etwas anderes im Zentrum. Das Handeln, deine Gottesbeziehung, unsere Person, der Machtcharakter der Sünde oder unsere Bestimmung, die wir verfehlen. Alle diese verschiedenen Verständnismöglichkeiten und Beschreibungen ergeben zusammen ein gesamtes Bild, also wie so ein Mosaik, was sich Teilchen für Teilchen zusammensetzt und ein großes Ganzes ergibt. Wenn wir nur auf ein einziges Teilchen gucken und uns komplett darauf konzentrieren und alles andere ausblenden, dann werden wir einseitig und wir sehen nicht das große ganze Bild. Wir möchten heute damit anfangen, dieses Mosaik zu ergründen und in der Ganzheit zu verstehen, was die Bibel mit Sünde meint. Und heute wollen wir anfangen mit einem häufig verwendeten Bild im Zusammenhang mit Sünde in der Bibel und das ist Blindheit. Im Alten Testament heißt es, dass Bestechungsgeschenke zum Beispiel blind für Unrecht machen oder man kann blind sein für Gottes Reden und Handeln in der Geschichte. Es wird auch die Einsicht formuliert, dass wir Sünde nicht unmittelbar erkennen. Da heißt es zum Beispiel, wer kann merken, wie oft wir fehlen? Verzeihe mir die verborgenen Sünden, steht in den Psalmen, einem Buch in der Bibel. Sünde ist also für den Sünder unsichtbar, schwer greifbar. Sie ist sozusagen die Luft, in der er lebt, die um ihn herum ist, die selbstverständliche Atmosphäre, die sein Denken durchdringt und bestimmt. Sünde ist Blindheit, unvermutete Blindheit. Und es gibt offensichtlich so eine, ich nenne es jetzt mal Blindheit der Sehenden. Die Blindheit besteht in der Illusion, sehen zu können. Im Neuen Testament erfahren wir vor allem, dass diejenigen, die sich mit Erkenntnis Gottes und seines Willens so brüsten und sich dessen anmaßen, dass die vor allem den Vorwurf bekommen, dass sie blind sind. Sie lassen sich feiern, dass sie die Qualitäten haben, die blinde, unwissende Bevölkerung zu führen, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Dieser Selbstanspruch, dem geht Jesus radikal entgegen und verwendet ihn sogar gegen sie. Er sagt, kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Auch hier ist Blindheit ein Bild für menschliche Verblendung. Die Verblendeten sind nicht nur unwissend in Hinsicht auf ihre Verblendung, sie halten sich sogar für besonders gut sehend. Dass sie anderen die Führung anbieten, sagen, hey, ne, ich hab's begriffen, komm mit mir, du kannst mir hinterherlaufen. Da kann man doch eigentlich fast nur sagen, wie blind kann man eigentlich sein? Wann sind wir manchmal so? Wann spielen wir uns manchmal so auf, als wären wir die Einzigen, die die Welt verstanden hätten? Als hätten wir so die Weisheit mit Löffeln gefressen und als würde unser Sonderwissen, was nur wir haben, uns berechtigen, so von oben herab auf andere runterzureden und in deren Leben hereinzusprechen. Die anderen sind ja so verblendet. Wir alle, denke ich mal, haben nicht schwierig oder keine Schwierigkeiten mit der Vorstellung, dass viele Menschen um uns herum völlig verblendet sind. Völlige verblendete Sicht auf die Welt haben. Nur was die Verblendung ist, da gehen die Meinungen auseinander. Diese Blindheit, dieser Stolz, dieser innerliche Stolz, das ist das, was uns von Gott trennt. Stellt euch das vor wie so eine Schlucht, die aufreißt. Und Gott ist auf der einen Seite und ihr auf der anderen. Da ist was dazwischen, was euch trennt. Oder eine andere Begebenheit, die wir in der Bibel lesen. Da ist ein Frommer im Tempel und dankt Gott voller Inbrunst, dass Gott ihn so wunderbar auf den rechten Weg geführt hat. Nicht so wie der Zöllner da hinten. Mag er auch in den Tempel gekommen sein? Was soll das nutzen? Wenn er nicht umkehrt und nicht seinen bösen Weg verlässt, ja, sollte Gott ihn erhören? Sollte Gott ihm vergeben? Gewiss nicht. Da war der Fromme ganz sicher. Jesus aber dreht in dieser Geschichte den Spieß um. Er sagt, der Zöllner, geh du gerechtfertigt nach Hause. Nicht derjenige, der hier so fromm daherbetet. Dabei war er doch so sicher, und täuschte sich. Blindheit hat viele Gesichter. Banale Vorurteile, Selbstgerechtigkeit, totale Selbstüberschätzung. Und es ist schon faszinierend, wir sind so blind manchmal für die eigenen Verstrickungen, in denen wir uns gefangen haben, und so sehend für die Sünde und Vergehen anderer. Es gibt einen Vers, und da steckt, finde ich, so viel Weisheit drin in der Bibel. Matthäus 7, Vers 3. Du siehst den Splitter in den Augen deines Bruders, sagt Jesus. Ja, wir sehen ihn. Wir sehen ihn so scharf und so deutlich. Und den Balken in deinem Auge siehst du nicht. Balken im eigenen Auge? Wo, Entschuldigung, aber müsste ich das nicht merken? Wie soll denn jemand, der so sehend ist wie ich, so dramatisch verblendet sein? Sei ganz ehrlich, schau in dich. Wenn du diese Worte liest, schaffst du es, diesen Vers komplett zu lesen, ohne zuerst an einen anderen zu denken, sondern erst an dich? Diese Blindheit, diese Selbstgerechtigkeit trennt uns von Gott. Was aber tun gegen diese Blindheit? Da gibt es eine alte Geschichte in der Bibel über das Volk Gottes, das von Feinden umzingelt ist. Die ganze Stadt ist umringt, es gibt keine Hoffnung. Und dann kommt der Prophet Elisa hinzu und er sieht das. Aber er sieht halt nicht nur das. Und dann lesen wir, und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah. Und siehe, da war der Berg voller feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Was passiert in dieser Geschichte? Elisa war ganz sicher, obwohl die Aussicht so hoffnungslos war. Alles war umringt. Aber er hatte den Blick dafür, dass da noch mehr ist. Und er betet, Herr, öffne du mir die Augen. Und der Herr öffnete dem Diener die Augen. Und nicht nur die Feinde umringten die Stadt, sondern auch Rosse und Soldaten von Gott umringten die Stadt. Wie wäre es, wenn wir diesen Satz, öffne mir die Augen, dass ich sehe, auf uns anwenden würden, auf diese Blindheit, in der wir stecken, Blindheit für unsere eigenen Verfehlungen sprechen würden, wenn wir aktiv in diesem Satz leben würden. Dass wir nicht nur sehend sind für die Fehler aller anderen, sondern auch unsere Fehler. Dass wir einsichtig werden, dass wir eben nicht so sind wie die Leute aus den Geschichten, von denen wir gehört haben, die so von sich überzeugt waren, die anderen führen zu wollen und zu sagen, ja, die sind alle so schlecht, die sind alle so unwissend, ich hab's begriffen, lauft mir alle hinterher. Oder gar so richten von oben herab zu sein. Ich bin bei Gott und der da hinten, der ist ganz weit weg. Der ist ganz schlimm. Oh, bin ich froh, dass ich nicht so bin. Wie würde es unser Leben aussehen, unsere Gemeinde aussehen, wenn wir diesen Satz, Herr, öffne du mir die Augen, dass ich sehe, auf uns anwenden würden? Wenn wir uns mit dem Thema Sünde auseinandersetzen wollen, wenn wir wirklich verstehen wollen, was die Bibel damit sagt, dann müssen wir bei uns selber anfangen. Bei unserer eigenen Blindheit. Wir müssen uns eingestehen, dass wir selber sündig sind. Dass wir genauso fehlerhaft sind wie alle anderen auch. Wir sind kein Deut besser. Und das geht nicht, indem wir auf unseren Nachbarn schauen, sondern nur, wenn wir uns selber anschauen. Ganz ehrlich und ganz ungeschönt. Und weißt du was? So schmerzhaft dieser Blick, dieser ungeschönte Anblick auf uns selber auch für dich ist. Da ist jemand, der schaut dich genau in diesem Moment mit liebenden Augen an. Da ist jemand, der dich trotz deiner eigenen Blindheit, deines Stolzes, deiner Selbstgerechtigkeit, deiner Selbstüberschätzung liebt. Und das ist Jesus. Er ist für deine Sünden, für deine Blindheit gestorben, damit du die Chance hast auf einen Neuanfang. Das ist wie, als würden wir dieses Bild von diesen Klippen haben, mit diesem Graben in der Mitte, und Jesus baut eine Brücke drüber. Die Schlucht, die ist noch da, aber sie trennt uns nicht mehr. Wir können über diese Brücke drüber gehen, jederzeit und immer wieder. Das ist auch das, was wir mit dem Abendmahl feiern. Das ist ein Symbol, was Gott eingesetzt hat, damit wir uns erinnern können, was Jesus für uns getan hat, dass er diese Brücke gebaut hat, diesen Zugang ermöglicht hat. Und wenn du erkennst, dass du selber blind bist, dass da Dinge sind in deinem Leben, die dich von Gott, dir selber und auch anderen Menschen trennen, dann darfst du beim Abendmahl kommen und das zum Ausdruck bringen. Und das, was du hast als Ballast auf deinem Herz, darfst du eintauschen und loswerden bei Gott. Eintauschen und diesen Neustart für dich annehmen, diese Vergebung für dich annehmen und neu durchstarten. Ich finde, das ist so eine Hoffnungsbotschaft und es haut mich so immer wieder um, wenn wir wirklich in der Tiefe begreifen, dass diese Vergebung nicht irgendwas Hypothetisches ist, keine fromme Floskel, nicht das, was irgendwie für alle anderen gilt, aber nicht für mich, sondern es ist genau für dich. Jesus dachte an dich, als er am Kreuz starb. Jesus baute für dich diese Brücke, damit du zu Gott rübergehen kannst, damit diese Schlucht, die in der Mitte ist, diese Trennung nicht mehr relevant sein muss für dein Leben, damit die überwunden werden kann. Wir werden gemeinsam Abendmahl feiern heute und jetzt nach zwei Liedern. Und wenn du sagen möchtest, ich möchte über diese Brücke gehen. Ich habe erkannt, ich bin blind. Ich habe erkannt, ich habe Fehler. Und ich möchte über diese Brücke gehen, um diese Trennung von Gott zu überwinden. Zum ersten Mal in deinem Leben oder zum wiederholten Mal. Dann darfst du am Abendmahl teilnehmen und es für dich annehmen. Und zu Gott beten und sagen, ich möchte das. Ich möchte das annehmen. Ich möchte diesen Neustart in meinem Leben. Ich möchte die verändernde Kraft Gottes in meinem Leben spüren. Und wenn du das nicht möchtest für dich heute, ist das okay. Du musst nicht. Aber du darfst. Gott steht da und hält dir die Hand hin.